als zu tun. Ne? Hilf mir, ganz still zu halten und dein Werk in mir zu vollenden. Aber Gott möchte wirken und er möchte, dass wir dieses auch sehen und erkennen, wie er in uns wirkt. Und wir wollen heute aus dem Alten Testament von Israel lernen, machen weiter in Hesekiel. Aber manchmal ist das Problem, wir können uns so in Details verlieren, dass wir das Große, das Ganze aus dem Auge verlieren. Und das nicht nur bei der Diskussion über Viren, sondern auch vielleicht in unserem Leben. Ja. Und so wollen wir heute sehen, wie Gott sich geoffenbart hat, durch die Geschichte hindurch, gerade auch in Israel. Und warum er das aufgeschrieben hat und wie er sich damit auch uns offenbart, dass wir ihn wirklich kennenlernen. Er hat offensichtlich nicht einfach nur ein Selfie gemacht und es an den Himmel gebeamt, sondern er hat sich in seinem Wort, in der Geschichte geoffenbart. Wir können das aber nur aufnehmen, wenn wir wirklich auch bereit sind zu hören und nicht vorher schon abschalten und sagen, naja, ich weiß schon, was ich glaube, ich weiß schon, was ich machen will und da lasse ich auch nichts dran ändern. Wir kommen gleich zu Hesekiel 20. Ich möchte vorab aus Kapitel 14 etwas vorlesen. Da kam nämlich auch Älteste zu Hesekiel und saßen so vielleicht wie du im Moment hier und sie kamen nach Vers 1 und setzten sich vor mir, also vor Hesekiel zu dem Zeitpunkt nieder. Und dann Vers 2. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen und den Anstoß zu ihrer Schuld vor ihr Gesicht gestellt. Sollte ich mich da etwa von ihnen befragen lassen? Darum rede mit ihnen und sag zu ihnen: So spricht der Herr, Herr. Jedermann vom Haus Israel, der seine Götzen in seinem Herzen aufkommen lässt und den Anstoß zu seiner Schuld vor seinem Gesicht aufrichtet und dann zum Propheten kommt, ich, der Herr, ich selbst lasse mich für ihn zu einer Antwort bewegen, gemäß der Menge seiner Götzen, damit ich das Haus Israel an seinem Herzen fasse, weil sie sich allesamt um ihrer Götzen willen von mir abgewandt haben. Also, sie kamen, sie saßen dort, als wenn sie hören wollen, aber sagte, ich weiß von ihnen, sie haben ihr Götzen in ihrem Herzen. Das ist übrigens das einzige Mal in der ganzen Schrift, wo dieser Ausdruck gebraucht wird und dafür gleich 5, 6 Mal in diesem Kapitel. Sie haben Götzen in ihrem Herzen. Sie haben da nicht nur irgendwelche Figuren stehen, sondern sie haben in ihrem Herzen schon entschieden, was sie wollen. Und sie saßen dort, aber sie waren nicht wirklich bereit, auf das zu hören, was Gott ihnen sagen wollte. Und wir müssen uns entscheiden, Herr, möchte ich wirklich das hören, was du mir zu sagen hast, ob es mir gefällt oder nicht? Oder sage ich einfach, naja, ich schaue mal und wenn es mir gefällt, dann mache ich es und wenn es mir nicht gefällt, dann lasse ich es eben sein. Aber Gott möchte zu ihnen reden und sagte, solche, da werde ich zwar was sagen, aber nicht das, was sie hören wollen. Und das Gleiche finden wir dann in Kapitel 20 und das wird unser Text für heute sein. Dort kommen wieder die Ältesten vor Hesekiel und wollen wieder eine Antwort haben. Und wir lesen dazu die ersten 4 Verse. Zuerst einmal. Hesekiel 20, Verse 1 bis 4. Und es geschah im 7. Jahr, im 5. Monat, am 10. des Monats, da kamen Männer von den Ältesten Israels, um den Herrn zu befragen. Und sie setzten sich vor mir nieder. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, rede zu den Ältesten Israels und sage zu ihnen: So spricht der Herr, Herr. So wahr ich lebe, wenn ich mich von euch befragen lasse, spricht der Herr, Herr. Willst du sie nicht vielmehr richten? Willst du richten, Menschensohn? Die Gräuel ihrer Väter lass sie erkennen. Sie kommen, aber sie kommen nicht wirklich, um von Gott zu hören, sondern sie setzen sich mehr als Ankläger vor ihn. Und vielleicht haben sie Fragen gestellt wie: Warum sind wir hier in Gefangenschaft? Wie kann Gott das zulassen, dass wir jetzt so lange hier sind, dass wir weg sind vom verheißenen Land? Hatte Gott nicht versprochen, er wird uns mehren und er wird uns das Land geben? Ja, warum sind wir dann hier? Aber Gott lässt sich gar nicht erst darauf ein, sondern er dreht den Spieß gleich um und erklärt so die Situation und sagte: Willst du sie nicht vielmehr richten, Menschensohn? Willst du ihnen nicht aufzeigen, warum dieses geschehen ist? Und so wollen wir aus dem Text sehen: Bevor du klagst und jammerst, bedenke Gottes Gnade. Versuch's hier nochmal. Okay. Sollte gleich kommen. Und wir lesen in der Zwischenzeit schon einmal, wie es hier weitergeht, denn er gibt mehrere Gnadenerweisungen. Wir fangen an mit den Versen 5 bis 9. Sage zu ihnen, so spricht der Herr, Herr, an dem Tag, als ich Israel erwählte, da erhob ich meine Hand der Nachkommenschaft des Haus Jakobs zum Schwur und gab mich ihnen im Land Ägypten kund und erhob meine Hand ihnen zum Schwur und sprach, ich bin der Herr, euer Gott. An jenem Tag erhob ich für sie meine Hand zum Schwur, dass ich sie aus dem Land Ägypten herausführen würde, in ein Land, das ich für sie ausgekundschaftet hatte, das von Milch und Honig überfließt. Die Zierde ist es unter allen Ländern. Und ich sprach zu ihnen, werft die Scheusale weg, an denen eure Augen hängen, und macht euch nicht mit den Götzen Ägyptens unrein. Ich bin der Herr, euer Gott. Aber sie waren widerspenstig gegen mich und wollten nicht auf mich hören. Keiner warf die Scheusale weg, an denen seine Augen hingen. Und die Götzen Ägyptens verließen sie nicht. Da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszugießen, mein Zorn an ihnen zu vollenden, mitten im Land Ägypten. Aber ich handelte gnädig, um meines Namens willen, damit er nicht entweiht würde vor den Augen der Nationen, in deren Mitte sie waren und vor deren Augen ich mich ihnen kundgegeben hatte, indem ich schwor, sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Wir sehen dann zuerst Gottes Gnade in Ägypten. Er beginnt das ganze Argument, wo sie jetzt vor ihm sitzen. Er sagt, okay, lasst uns einmal zurückschauen. Erinnert ihr euch, ihr wart in der Sklaverei in Ägypten und Gott sagt, ich habe euch erwählt, ich habe euch herausgerufen, ich habe euch zu meinem Volk gemacht. Und er versprach sie, ins gelobte Land zu führen. Er musste das nicht tun. Er war nicht irgendwie verpflichtet, so zu handeln, aber er wollte dieses tun. Und wir lesen dazu in 5. Mose Kapitel 7 in den Versen 7 und 8, sagte, nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich zu euch geneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Er sagte, nicht weil ihr besonders stark wart, nicht weil ich irgendwas an euch gesehen habe, Israeliten, habe ich euch erwählt, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und das ist bei uns als Kinder Gottes nicht viel anders. Er hat nicht viele Weise, nicht viele Starke, nicht viele Mächtige berufen, sondern die Not erkannten, die hat er berufen, die möchte er gebrauchen, rein wegen seiner Liebe. Nicht wir haben ihn geliebt, er hat zuerst uns geliebt. So hat er dann sie daran erinnert, dass er sie berufen hat und dass er gesagt hat, ich möchte euch aus der Sklaverei herausführen in das gelobte Land. Und die Beschreibung steht dort in Vers 6, dass von Milch und Honig überfließt, die Zierde unter allen Ländern ist. Er möchte ihnen Gutes geben. Und so möchte auch der Herr uns Gutes geben. Nun, er hat uns nicht das Land Israel verheißen, aber er möchte uns Gutes tun. Er möchte für uns sorgen. Er möchte sich um uns kümmern. Aber er möchte dann auch, Vers 7, dass sie die Scheusale wegwerfen, an denen ihre Augen hängen und sich nicht mit den Götzen Ägyptens unrein machen, weil er ja ihr Gott ist. Als ihr Herr und Gott möchte er, dass sie das sich von dem trennen, was sie unrein macht. Vielleicht können wir das so veranschaulichen. Stell dir vor, du hast Kinder und die haben draußen gespielt und es hatte geregnet, es war alles schön matschig und sie kommen ziemlich verdreckt nach Hause rein. Ja, und du sagst, oh, es kommen gleich Gäste, ich möchte, dass ihr wirklich sauber seid und tust sie schnell in die Badewanne, schrubbst sie richtig sauber und sie kommen raus und wollen wieder nach draußen. Und sagst, stopp, vielleicht später mal, aber nicht jetzt, du bist gerade schön sauber, du bist gereinigt. Ich möchte, dass du so bleibst. Bei Gott ist es nicht so viel anders. Er sagt, er hat uns gereinigt von unseren Sünden. Er hat uns gereinigt, dass wir nicht mehr den ganzen Streit und Zank haben, weil wir so egoistisch sind. Er hat uns gereinigt von dem bösen Reden über andere und die Selbstzurschaustellung, wie gut wir sind und uns durchsetzen mit Ellbogengesellschaft. Er sagte, das führte doch nur zu Streit, das führte zu Konflikten. Ich habe euch errettet, ich habe euch neu gemacht. Ich möchte nicht, dass ihr zurück in den Dreck geht. Handelt anders. Tut das, was ihr vorher gemacht habt, wo es nur um uns selber ging, wo wir nicht nach Gott gefragt haben. Tut das weg von euch und lebt danach. Und wie war die Reaktion? Vers 8. Aber sie waren widerspenstig gegen mich und wollen nicht auf mich hören. Keiner warf die Scheusale weg, an denen ihre Augen hingen, und die Götzen Ägyptens verließen sie nicht. Israel will Gottes Herrschaft nicht anerkennen. Sie waren nicht bereit, Gott ganz zu gehorchen, ihm wirklich das zu beherzigen, was er ihnen sagt. Es könnte ja sein, dass man es ja noch irgendwann mal braucht. Ja? Und waren nicht bereit, wirklich das aufzugeben, wo Gott gesagt hat, ich habe euch daraus herausgeführt. Und dennoch hat Gott sie aus Ägypten herausgeführt. Wir lesen hier Ende Vers 8, er dachte schon, seinen Grimm über sie auszugießen, meinen Zorn an ihnen zu vollenden, mitten im Land Ägypten. Aber ich handelte gnädig um meines Namens willen, damit er nicht entweiht würde vor den Augen der Nation. Er tat es nicht um seines Namens willen, damit nicht die anderen denken, ja, Gott ist unfähig, sie herauszuholen, obwohl er das doch verheißen und zugesagt hatte. Vielleicht kann man es so sagen, Gott ist treu zu seinen Zusagen, selbst wenn wir nicht treu sind, denn er hat sich durch sein eigenes Wort gebunden. Er hatte den Israeliten gesagt, ich habe euch berufen, ich bin der Herr, euer Gott, ich will euch hinausführen. Und dann sollt ihr diese Götzen von euch wegtun. Er hat sein Wort gehalten, auch wo sie es nicht getan haben. Rein um seines Wortes willen. Ja? Immer wieder haben wir gelesen, ich habe meine Hand zum Schwur erhoben, zu einem Eid, zum Versprechen, ich werde dieses tun. Und Gott hält seine Zusagen. Und es ist so gut, dass er es hält, nicht abhängig von unserer Leistung. Weil wenn er sagt, oder sagen würde, ich tue euch Gutes, ich werde euch segnen, wenn ihr euch benehmt. Was ist dann, wenn wir uns nicht benehmen? Oder ich tue das, wenn ihr euren Nächsten liebt. Was ist, wenn ich es nicht tue? Ja, dann wäre es immer gebunden an meine Leistung und zu oft versagen wir. Aber er sagt, ich tue es um meines Namens willen, nicht weil ihr das irgendwie verdient habt. Und das ist ja gerade Gottes Botschaft, weil er uns zuerst geliebt hat, dass er sich gegeben hat und dass er uns befreit und dass er seine Gnade an uns erweisen möchte. Und so handelt er um seines Namens willen. Und er hat sie hinausgeführt. Aber wir sehen schon, sie sollten eigentlich auch etwas darauf reagieren. Sie sollten die Götzen wegtun. Es sollte sich zeigen, dass er sie befreit hat, dass er sie neu gemacht hat. Aber bisher ist das nicht geschehen. Wir schauen ein wenig weiter und lesen weiter die Verse 10 bis 17. Und ich führte sie aus dem Land Ägypten und brachte sie in die Wüste. Und ich gab ihnen meine Ordnung und meine Rechtsbestimmung, ließ ich sie wissen, durch die der Mensch, wenn er sie tut, lebt. Und auch meine Sabbate gab ich ihnen, dass sie zum Bundeszeichen seien zwischen mir und ihnen, damit man erkenne, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. Aber das Haus Israel war widerspenstig gegen mich in der Wüste. Sie lebten nicht in meinen Ordnungen und verwarfen meine Rechtsbestimmung, durch die der Mensch, wenn er sie tut, lebt. Und meine Sabbate entweihten sie sehr. Da gedachte ich, meinen Grimm in der Wüste über sie auszugießen und sie zu vernichten. Aber ich handelte gnädig um meines Namens willen, damit er nicht entweiht würde vor den Augen der Nationen, vor deren Augen ich sie herausgeführt hatte. Doch auch erhob ich meine Hand in der Wüste zum Schwur, dass ich sie nicht in das Land bringen würde, das ich ihnen gegeben hatte, das von Milch und Honig überfließt, die Zierde, die es ist unter allen Ländern. Weil sie meine Rechtsbestimmung verwarfen und in meinen Ordnungen nicht lebten und meine Sabbate entweihten, denn ihr Herz lief ihren Götzen nach. Aber ich war ihretwegen betrübt, so dass ich sie nicht vernichtete, und ich machte mit ihnen kein Ende in der Wüste. Auch nachdem er sie aus Ägypten geführt hat, dann sagt er nicht, okay, jetzt schaut mal zu, wie ihr zurechtkommt, sondern er führte sie Tag und Nacht mit der Feuersäule und mit der Wolkensäule. Und Gott gab weitere Offenbarungen. Am Berg Sinai gab er ihnen genauere Anleitungen. Er gab ihnen unter anderem die 10 Gebote. Aber wenn es hier sagt, dass der Mensch, der sie tut, dadurch lebt, heißt es nicht, dass man dadurch errettet wird, sondern dass man dadurch die Konsequenzen vermeidet. Und das kann man sogar an den 10 Geboten sehr gut sehen. Weiß jemand, wie die anfangen? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Du sollst keine anderen Götter vor mir haben. Okay? Er fängt an mit, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Nicht, tu dieses, tu das und dann werde ich etwas tun. Das heißt, auch wenn er hier sagt, dass jemand, der diese Rechtsbestimmung hält, dass er dadurch lebt, das ist nicht, er bekommt dadurch Leben, er bekommt dadurch Befreiung, sondern ich gebe ihm erstmal Leben. Aber dieses Leben, das wir haben, die Befreiung, die wir haben, das neue Leben, das wir haben, wenn wir dann in diesen Ordnungen wandeln, dann bewahren wir uns vor Konsequenzen und bewahren unser Leben. Und dazu hat er ihnen hier auch gesagt, und ich gab ihnen den Ruhetag, den Sabbattag, als Bundeszeichen, als Zeichen der Erinnerung, sie können ruhen in mir. Und Gott möchte, dass wir zur Ruhe kommen. Er möchte, dass wir nicht nur für die materiellen Dinge dieser Welt leben. Dass wir Tag ein, Tag aus arbeiten, nur mit der Hoffnung, dass wir mehr haben. Er sagte, mindestens einen Tag der Woche möchte ich, dass du nicht arbeitest. Dass du zur Ruhe kommst. Dass du dich darauf besinnst, was wir in dem Herrn haben. Dass er der Herr unser Gott ist, der uns erlöst hat bei den Israeliten und der, wenn du es noch nicht angenommen hast, der dich erlösen möchte. Und wenn du es angenommen hast, der dich befreit hat und dir neues Leben gegeben hat. So gibt er hier weitere Offenbarung. Und was ist ihre Reaktion? Weiterhin halten sie sich nicht an die Bestimmung. Alles, was Gott ihnen offenbarte, sie lehnten es ab. Vers 13, wir hatten es gelesen, das Haus Israel war widerspenstig gegen mich in der Wüste. Sie lebten nicht in meinen Ordnungen, verwarfen meine Rechtsbestimmung. Allerdings, wenn du dich daran erinnerst, als Gott die Gebote gegeben hatte und sie gefragt hat, werdet ihr danach handeln, werdet ihr dieses tun? Was haben sie gesagt? Ja, ganz gewiss, wir werden alles tun, was du uns sagst. Sie haben etwas mit ihrem Mund gesagt, aber Gott hat geschaut, wie sie gelebt haben, haben gesagt, das stimmt nicht. Ihr handelt nicht danach. Ihr sagt zwar, dass ihr das glaubt, ihr sagt zwar, dass ihr mir folgen wollt, aber ihr tut es nicht. Und das offenbarte ihr Herz. Gott war gnädig, aber auch hier sagte er, eigentlich wollte er sie dann wieder bestrafen. Ende Vers 13, da gedachte ich, meinen Grimm in der Wüste über sie auszugießen, um sie zu vernichten. Aber, Vers 14, ich handelte gnädig um meines Namens willen, damit er nicht entweiht würde. So lässt Gott sie wieder leben. Aber er brachte sie nicht ins Land. Er lässt davon ab, sie zu vernichten, wieder um seiner Ehre, um seines Namens willen. Und so hatte Mose auch gebeten, denn Gott hatte ihm das auch direkt gesagt. In 2. Mose 32, ich lese das kurz vor, das ist direkt nach dem goldenen Kalb. Gott hat ihm gesagt, während du hier oben bei mir warst und diese Gebote empfangen hast, da haben die unten schon wieder Götzendienst betrieben. Und Gott spricht dann zu ihm und ich lese ab Vers 9 in 2. Mose 32. Weiter sagte der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen. Und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Mose jedoch flehte den Herrn, seinen Gott, an und sagte: Wozu, Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Wozu sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie von der Fläche des Erdbodens zu vertilgen? Lass ab von der Glut deines Zorns und lass dich das Unheil gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und denen du gesagt hast: Ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und dieses ganze Land, von dem ich gesagt habe, ich werde es euren Nachkommen geben. Das werden sie für ewig in Besitz nehmen. Da gereute den Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde es dem Volk antun. Er hatte es angekündigt und Mose nimmt Gottes Verheißung in Anspruch und sagt: Gott, du hast doch gesagt, du wirst uns zu einer großen Nation machen. Du hattest doch gesagt, dass du uns das Land geben wirst. Und was werden dann die anderen Nationen über dich denken, wenn du uns jetzt hier vernichtest? Bitte tu es nicht. Und Gott ist nicht böse auf ihn. Nicht, was, widersprichst du mir? Und er sagt: Du hast mein Herz verstanden. Und du hast meine Verheißung in Anspruch genommen. Das möchte Gott. Das heißt, die Zusagen, die Gott uns gibt, Gott freut sich daran, wenn wir sagen: Gott, du hast doch versprochen, du wirst mich niemals verlassen. Du hast doch versprochen, wenn ich Weisheit mangele und dich bitte, dass du es gewähren wirst. Du hast doch versprochen, dass wir unsere Sorgen auf dich werfen können und du wirst für uns sorgen und dass der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, unsere Herzen und Sinne bewahren wird in Christus Jesus. Du hast es versprochen. Ich nehme das nur in Anspruch. Das ist, wie Mose es hier getan hat. Aber wir sehen auch, dass wenn nicht danach gehandelt wird, wenn sie es ablehnen, Gottes Handlung und Gottes Gnade, dass es ihnen betrübt. Das hatten wir gelesen in Hesekiel 20, Vers 17. Er sagte, ich war ihretwegen betrübt. Gott bewegt es, was wir mit seinen Anweisungen machen, wie wir damit umgehen. Es tut etwas zu unserer Beziehung zu Gott. Stell dir vor, du bist einmal Chef, zumindest in Gedanken darfst du einmal Chef spielen, und du hast, sagen wir, 10 Angestellte. Und du gibst diesen Anweisungen und sagst: Okay, hier ist, was ich heute von euch möchte. Ich möchte, dass ihr dorthin geht und dieses umsetzt. Und die machen sich auf den Weg, sagen: Ja, Chef, machen wir. Und machen sich auf den Weg. Und du kommst ein paar Stunden später und du siehst sie und sie sitzen da alle, trinken Kaffee und haben noch nichts getan. Sagst: Warte mal, habe ich mich nicht verständlich ausgedrückt? Ich habe doch gesagt, was ich von euch möchte. Und sie sagen einfach: Naja, wir fanden, Tasse Kaffee trinken war viel gemütlicher. Und du würdest sagen: Na, das geht so nicht. Ich habe euch doch Anweisungen gegeben. Und ihr bleibt nicht lange meine Angestellten, wenn ihr nicht tut, was ich euch sage. Gott hat uns auch Anweisungen gegeben. Ja, einmal, wie wir zum Glauben kommen. Tu Buße, glaube an den Herrn Jesus. Glaube, dass er für deine Sünden gestorben ist. Das ist alles, wie wir in diese Beziehung mit ihm kommen. Wir müssen nichts tun, wir müssen nichts leisten. Aber dann als seine Kinder gibt Gott uns viele Anweisungen. Er sagte: So möchte ich, dass ihr als meine Angestellten, als meine Kinder, dass ihr so lebt, weil ich euch liebe, weil ich euch gebrauchen möchte in meinem Werk. Aber wenn wir sagen: Naja, ja, klingt gut, aber kein Bock, dann müssen wir vorsichtig sein, weil mit den Israeliten, er hat sie gezüchtigt, hat immer wieder Konsequenzen aufkommen lassen. Und Gott möchte uns dazu bewegen, sagen: Handelt doch danach, vertraut mir, dass auch dieses das Beste für euch ist. Und hier in der Wüste, ja, er hat sie nicht umgebracht, aber er hat sie dann in der Wüste herumwandern lassen. Wir lesen davon in 4. Mose, eben waren wir schon in 2. Mose, ein bisschen später in 4. Mose, Kapitel 14, da lese ich ab Vers 19, 4. Mose 14, ich lese Vers 20. Der Herr sprach: Ich habe vergeben nach deinem Wort. Jedoch, so wahr ich lebe und von der Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllt werden wird, All die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe, und mich nun 10-mal geprüft und nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. So, da sagt er, die, die jetzt hier das Ganze miterlebt haben und sich trotzdem geweigert haben, das Land einzunehmen, was ich ihnen gesagt hatte. Ich töte sie nicht auf der Stelle, aber sie werden 40 Jahre in der Wüste bleiben und herumwandern. Denn es bewegt Gott. Adam war auch noch nicht fertig. Und er spricht weiter zu den Kindern. Ich nenne das jetzt drittens Gottes Gnade im verheißenen Land. Wir kommen zurück zu Hesekiel 20, ab Vers 18. Und ich sprach zu ihren Söhnen noch in der Wüste: Lebt nicht in den Ordnung eurer Väter, und ihre Rechtsbestimmung bewahrt nicht. Und mit ihren Götzen macht euch nicht unrein. Ich bin der Herr, euer Gott. Lebt in meinen Ordnung, bewahrt meine Rechtsbestimmung und tut sie. Und heiligt meine Sabbate, damit sie zum Bundeszeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr erkennt, dass ich der Herr, euer Gott bin. Aber auch die Söhne waren widerspenstig gegen mich. In meinen Ordnungen lebten sie nicht, meine Rechtsbestimmung bewahrten sie nicht, sie zu tun, durch die doch der Mensch, wenn er sie tut, lebt. Und meine Sabbate entweihten sie. Da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszugießen, meinen Zorn an ihnen zu vollenden in der Wüste. Aber ich wandte meine Hand zurück und handelte gnädig um meines Namens willen, damit er nicht entweiht würde vor den Augen der Nationen, vor deren Augen ich sie herausgeführt hatte. Doch auch erhob ich ihnen meine Hand in der Wüste zum Schwur, dass ich sie unter die Nationen versprenge und sie in die Länder zerstreuen würde. Weil sie meine Rechtsbestimmung nicht taten und meine Ordnung verwarfen und meine Sabbate entweihten und ihre Augen hinter den Götzen ihrer Väter her waren. Und auch ich gab ihnen Ordnungen, die nicht gut waren, und Rechtsbestimmungen, durch die sie nicht leben konnten. Und ich machte sie durch ihre Gaben unrein, indem sie alle Erstgeburt des Mutterleibes durch das Feuer gehen ließen, damit ich ihnen Entsetzen einflößte, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin. Darum, Menschensohn, rede zum Haus Israel, sage zu ihnen, so spricht der Herr, Herr. Auch noch dadurch haben eure Väter mich gelästert, dass sie Untreue gegen mich begingen. Als ich sie in das Land gebracht, das ich ihnen zu geben meine Hand zum Schwur erhoben hatte, wählten sie doch jeden hohen Hügel und jeden dicht belaubten Baum und opferten dort ihre Schlachtopfer und gaben dort ihre widerwärtigen Opfergaben und brachten dort ihren wohlgefälligen Geruch und spendeten ihre Trankopfer. Und ich sprach zu ihnen: Was ist das für eine Höhe, wohin ihr geht? So wurde ihr Name Bama genannt bis auf diesen Tag. Kommt die nächste Generation und Gott gibt ihnen eine weitere Chance. Er erinnert sie daran, wandelt in meinen Ordnung. Ich bin mir ziemlich sicher, es bezieht sich hier auf das fünfte Buch Mose, dass er ihnen gerade vor der Einnahme des Landes der nächsten Generation kundgetan hat, sie erinnert hat. Lernt doch aus dem, was schon geschehen ist. Lernt aus der Wüstenwanderung. Lernt aus den Fehlern der Vergangenheit. Wiederholt es nicht. Denn er ist weiterhin ihr Herr und Gott. Und das sollte sich eben nicht nur in einem Lippenbekenntnis, nicht nur im Gottesdienst zeigen, sondern auch in ihrem Leben. Und was tun sie? Wir hatten es gelesen, Vers 21. Auch die Söhne waren widerspenstig gegen mich. In meinen Ordnungen lebten sie nicht und meine Rechtsbestimmung bewahrten sie nicht, sie zu tun, durch die doch der Mensch, wenn er sie tut, lebt. Also sie wiederholen die Sünden ihrer Väter. Sie haben noch nicht daraus gelernt. Und Gott warnt sie dann und sagte, ich werde sie aus dem Land vertreiben. Das hat er auch schon in 5. Mose angekündigt, dass wenn sie nicht darauf hören, er wird sie aus dem Land in die Gefangenschaft führen. Aber wenn du genau zugehört hast, sagst du dir vielleicht, warte mal, da war etwas, das verstehe ich nicht. Nämlich in Vers 25 stand da doch: Ich gab ihnen Ordnung, die nicht gut waren, und Rechtsbestimmungen, durch die sie nicht leben konnten. Ich dachte, Gottes Bestimmungen sind alle gut. Und hat er nicht gerade gesagt, durch Rechtsbestimmungen, durch die der Mensch, wenn er sie tut, lebt? Ich glaube, die Erklärung dafür ist in Vers 26. wo er weiter sagt, und ich machte sie durch ihre Gaben unrein, indem sie alle Erstgeburt des Mutterleibes durch das Feuer gehen ließen, damit ich ihnen Entsetzen einflößte, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin. Diese Anweisung kam nicht vom Herrn, aber sie waren dann in Israel praktiziert. Das heißt, was hier geschieht ist, dass Gott sie ihren eigenen Anweisungen übergeben hat, damit er ihnen zeigt, wohin führt es in einer Gesellschaft, wenn sie sich vom Herrn abwenden, wenn sie sich nicht an seine Anweisungen halten. Und dann haben sie eben auch die Kinder durchs Feuer gehen lassen. Und was damit gemeint ist, ist, dass sie solche Götzen hatten, wo sie Kinder als Opfer, als lebendige Opfer den Götzen gebracht haben und so getötet wurden. Und Gott wollte ihnen zeigen, wohin führt es. Ich habe euch Rechtsbestimmungen gegeben, die gut sind. Anweisungen gegeben, die zum Leben beitragen. Aber ihr wendet euch davon ab. Manchmal hören wir doch auch heutzutage, dass Leute sagen, ja, wo ist Gott, wenn es in unserer Gesellschaft so aussieht? Wenn es überall Krieg und Verderb und so weiter gibt. Okay? Wie würde es aussehen, wenn alle das tun würden, was Gott in seinem Wort gegeben hat? Es gäbe die Kriege nicht mehr, weil jeder seinen Nächsten liebt wie sich selbst. Es gäbe die Nöte, die Hungersnöte nicht, weil alle gerne teilen. Das heißt, diese ganzen Probleme, die wir sehen, die auch damals existierten für die Ältesten, die vor Hesekiel kamen, die existieren, weil sie sich nicht an Gottes Wort gehalten haben. Dann können wir das nicht umdrehen und sagen, Gott, warum hast du das so gemacht? Er sagt, ich habe euch gewarnt. Ich habe euch gute Anweisungen gegeben, die auch funktionieren, wenn ihr danach handelt. Wenn ihr sie nur in euren Büchern stehen habt, aber nicht danach lebt, na, dann bringen sie nichts. Das sind wie Tabletten, die weiterhin im Schrank sind, in ihren Verpackungen, die du nicht einnimmst. Sie tun dir auch nichts Gutes. Ja? Du musst sie schon in dich aufnehmen, du musst sie wirken lassen. Und Gottes Wort ist nicht einfach, ich hab's doch im Schrank stehen. Ja, da tut es dir nichts. Ja? Du musst es in dich aufnehmen, du musst danach leben. Und das ist, was er ihnen hier auch gesagt hat. Aber statt umzukehren, brachten sie ihren Dank den Geschöpfen statt dem Schöpfer dar. Sie haben so weitergemacht, wie sie es kannten, wie sie es auch von anderen gesehen haben. Die sind auch dahin gegangen und dann gehe ich noch zum Gottesdienst und dann gehe ich auch bei denen, die haben auch irgendwie eine Feier und da ist auch irgend so ein Gott von denen und da mache ich da halt mit und beherzige nicht wirklich, was Gott in seinem Wort sagt. Aber Gott sagt, er erinnert sie daran und sagt, schau mal, das sind die Anleitungen, die ich gegeben habe. Die habe ich doch nicht zur Unterhaltung gegeben. Die habe ich doch nicht gegeben, damit du irgendwie ein Leseprogramm hast. Die habe ich gegeben, damit ihr daran euch orientiert, damit ihr daran lebt. Damit euer Leben dann zeigt, dass es bei euch anders geworden ist. Aber dazu brauchen wir auch, dass wir die ganze Abwechslung beiseite legen und wirklich uns Zeit nehmen, auf Gott zu hören. Nicht, dass er alles verbietet, außer dann, wenn wir Götzen in unserem Herzen aufkommen lassen, wenn wir sagen, ich bin nicht bereit, das aufzugeben, ich mache einfach, was ich will. Dann sagt Gott, okay, du kannst machen, was du willst, aber es wird Konsequenzen geben. Das haben wir hier immer und immer wieder gesehen. Er sagt, ich habe euch herausgeholt, ich war euch gnädig gewesen. Ihr habt euch nicht an meine Anweisung gehalten. Ich wollte euch bestrafen, aber um meiner Geduld, um meiner Gnade willen, habe ich das nicht gleich getan. Nächster Ort, nächste Generation, Wiederholung desgleichen. Und das ging immer so weiter. Bis zu ihrer Zeit selber hin. Das wollen wir jetzt lesen in den Versen 30 und 31, wieder in Hesekiel 20. Gottes Warnung für die Gegenwart. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, Herr. Wollt ihr euch auf die Weise eurer Väter unrein machen und ihren Scheusalen nachhuren? Ja, indem ihr eure Gaben darbringt und eure Söhne durchs Feuer gehen lasst, macht ihr euch unrein bis heute an all euren Götzen. Da sollte ich mich von euch befragen lassen, Haus Israel? So wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich von euch befragen lasse. Er sagt, das Problem ist, dass obwohl ihr all dieses gesehen habt, obwohl es diese Konsequenzen gab und obwohl ihr jetzt in der Gefangenschaft seid, habt ihr immer noch nicht dazugelernt. Ihr macht das weiter, was zu der Gefangenschaft geführt hat. Und Gott vergleicht das hier mit einer Untreue in der Ehe. Er hat sie zu sich genommen, hat sie aufgenommen und sie stoßen ihn immer wieder weg und sagen, wir wollen aber nicht von dir hören, was du uns zu sagen hast. Wir wollen nicht danach leben, wir wollen so leben, wie wir wollen. Und solange das der Fall ist, brauchen sie Gott nicht fragen, warum er die Gefangenschaft zugelassen hat, warum das so ist. Nun sag doch mal, ja, was ist denn hier los? Warum ist uns das widerfahren? Er sagte, ich habe euch das doch gerade erklärt. Ich habe diese Segnung gegeben, ihr habt es ignoriert, ihr habt es abgelehnt. Ich habe euch dieses gegeben, ihr habt es abgelehnt. Und im Land habt ihr das auch gemacht und jetzt seid ihr hier. Er hat sie ausführlich gewarnt. Von der Zeit von Mose, wo das schon angekündigt worden war, bis zu diesem Zeitpunkt waren 800 Jahre vergangen. Und irgendwann sagt Gott dann eben auch, okay, ihr lernt es ja nicht anders, ich muss Konsequenzen geben. Damit ihr doch endlich versteht, es ist doch zu eurem Besten, wenn ihr nach diesen Rechtsbestimmungen lebt, wenn ihr Gottes Wort wirklich beherzigt. Und heute? Das ist Israel. Er hat uns ja auch nicht das Land verheißen, also ist es heute egal? Das denke ich nicht. Du kannst einmal mit mir Offenbarung Kapitel 3 aufschlagen. Das ist ein Brief dann an eine Gemeinde geschrieben, die von Laodicea. Und ich lese ab Vers 17. Weil du sagst, ich bin reich geworden, ich brauche nichts. Und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Ich rate dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Jesus spricht hier zu der Gemeinde und sagt, ich möchte doch Gemeinschaft mit dir haben. Aber du hältst dich für reich, du hältst dich für, dass du sehen kannst, du hältst dich dafür, dass bei dir alles gut ist. Aber seine Perspektive ist eine andere. Er sagte, wenn das der Fall ist, dann tue Buße. Wenn du noch gar nicht sein Kind bist und es bisher immer beiseite geschoben hast, dann tue Buße und erkenne, ich habe versucht, Gottes Güte und Gottes Gnade abzulehnen und ihn zu ignorieren. Und erkenne, dass Christus für unsere Schuld gestorben ist, um uns ewiges Leben zu geben. Aber selbst wenn wir das schon angenommen haben, dass wir dann auch in unserem Leben zeigen, dass wir es wirklich auch annehmen und nicht Gott auf Distanz halten, nicht Götzen in unserem Herzen aufkommen lassen, die sagen, naja, Rettung ist ja schön und gut, aber mein Leben bestimmt, das soll es dann ja auch nicht. Ja. Er weiß, was gut für uns ist und er möchte, dass wir danach leben. Und er sagte, ich klopfe an. Und wenn da etwas ist, wo du sagst, ja, das ist bei mir der Fall, entweder durch eine Verkündigung vom Wort, durchs Bibellesen, durchs Gewissen, dass wir dann einfach das wirklich beherzigen und sagen, Herr, ich habe das gesehen, wie das immer wieder der Fall war, auch bei den Israeliten. Du hast ihnen Gutes getan, sie haben sich nicht daran gehalten, es gab Konsequenzen. Ich will diesen Kreislauf durchbrechen. Ich möchte einfach erkennen, wie gnädig du bist und dann danach leben und nicht einfach so weitermachen wie zuvor. Aber er ist immer noch nicht fertig. Nachdem er hier sie jetzt gewarnt hat für das, was bei ihnen in der Gegenwart der Fall ist, geht er auch noch auf die Zukunft ein. Gottes Warnung für die Zukunft. Zurück in Hesekiel 20, ab Vers 32. Er sagt, und was in eurem Geist aufgestiegen ist, soll niemals geschehen. Dass ihr nämlich sagt, wir wollen sein wie die Nationen und wie die Geschlechter der Länder und im Dienst von Holz und Stein zu stehen. So wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, wenn ich nicht mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit ausgegossenem Grimm als König über euch herrschen werde. Und ich werde euch aus den Völkern herausführen und euch aus den Ländern, in die ihr zerstreut worden seid, mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit ausgegossenem Grimm sammeln. Und ich werde euch in die Wüste der Völker bringen und dort mit euch ins Gericht gehen von Angesicht zu Angesicht. Wie ihr mit euren Vätern ins Gericht gegangen bin in der Wüste des Landes Ägyptens, ebenso werde ich mit euch ins Gericht gehen, spricht der Herr, Herr. Und ich werde euch unter dem Hirtenstab hindurchziehen lassen und euch abgezählt hineinbringen. Und ich werde von euch ausscheiden, die sich empören und mit mir brachen. Ich werde sie aus dem Land ihrer Fremdlingschaft herausführen, aber in das Land Israel sollen sie nicht kommen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Er warnt hier, er sagte, die Folgen sind noch nicht vorbei, weil ihr immer noch nicht gelernt habt. Wir haben gelesen, Vers 32, in ihnen stiegen die Gedanken auf, wir wollen sein wie die Nationen und wie die Geschlechter der Länder drumherum. Wir wollen so sein wie alle anderen auch. Und er sagte, das werde ich bei meinem Volk, das werde ich bei meinen Kindern nicht zulassen. Ich habe euch doch daraus befreit, damit ihr eben nicht so seid wie alle anderen auch. Ich möchte, dass ihr nicht diesem Sog des Verderbens hinterher folgt. Ich möchte, dass ihr anders seid. Und ich werde dem nachgehen. Ich werde überführen. Ich züchtige jeden, den ich lieb habe, den ich aufnehme. Ja, damit wir eben ihm nachfolgen. Wir können uns zwar entscheiden, ob wir folgen und ob wir hören wollen, aber die Folgen können wir uns nicht aussuchen. Das Vernehmen soll ein Bild von Paulus' Bekehrung sein. Und in Apostelgeschichte 26 wird davon berichtet, dass er sagt, es wird dir schwerfallen, gegen den Schlachter auszuschlagen. Du bist gegen Christus angegangen, du hast ihn verfolgt, aber Gott sagt, ich gehe dir nach und du wirst den auferstandenen Herrn selber sehen. Du wirst damit konfrontiert werden, zu sagen, das ist der Weg, den du gehen wolltest. Aber nein, ich will dich bekehren, ich will dich zu meinem Apostel machen, ich möchte dich gebrauchen. Ich lasse dich nicht diesen Weg weitergehen. Und Gott möchte nicht, dass die Menschen den Weg ins Verderben gehen. Okay? Wenn, sagen wir, du bist in den Alpen Skifahren gewesen, wo vielleicht irgendwo mal noch Schnee war und du Skifahren konntest, und das ist irgendeine Piste und da ist die Bande da, diese Maschen da, damit man nicht runterfällt, das ist durchbrochen und du bist gerade dann vorbeigefahren, du hast das gesehen und du weißt, da kommen andere hinterher. Okay? Drehst um, steigst ein Stück zurück und du rufst ihn zu, stopp oder zumindest langsam. Hier ist gefährlich, fahrt da nicht durch, sonst kann das tödlich enden. Ist das lieblos? Die waren doch so gerade so schön im Schuss. Nee, das ist das, was wir tun sollen, um zu warnen. Und Gott tut dieses, er sagte, ja, ich weiß, manchmal seid ihr voll in Fahrt, aber ich weiß, wo die Fahrt endet, wenn du in diese Richtung weitergehst. Und ich möchte euch davon abhalten. Und ich möchte, dass ihr dann als Kinder Gottes, dass ihr auch andere davon abhaltet. Nicht indem ihr Spaßverderber seid, aber indem ihr warnt, wohin dieses führt. Und dass euer Leben zeigt, es geht anders. Wir können anders leben. Wir können für die Ewigkeit leben. Wir können unser Leben nutzen. Wir können natürlich auch, wie die Ägypter, uns verhärten. Sie hätten ja bei der ersten Plage sagen können, wir sollten lieber vorsichtig sein. Gott hat gesagt, wir sollen sie ziehen lassen. Wir lassen sie ziehen. Aber sie haben sich verhärtet und es kamen mehr und mehr Konsequenzen. Und Gott arbeitet weiter an uns, bis wir erkennen, dass er der Herr ist. Entweder freiwillig oder widerwillig. Aber er möchte, dass wir es freiwillig tun. Und deswegen zeigt es uns in seinem Wort. Deswegen stößt er uns immer wieder auf Situationen, weil er sagen möchte, hey, ich weiß, was gut für euch ist und ich möchte, dass ihr den Weg des Segens und nicht den Weg des Verderbens geht. Und ich möchte, dass ihr auch dann, wenn ihr neues Leben habt, dass ihr danach lebt. Denn er hat vorhergesagt, es wird sich jedes Knie beugen und es wird jeder Mund bekennen, dass er der Herr ist. Aber entweder Leute tun es widerwillig und kommen ins Verderben, oder wir tun es freiwillig. Wir tun es jetzt schon. Wir sagen, ja, Herr, du hast recht. Und du bist so gnädig, dass du mich noch nicht zerstört hast, dass ich noch nicht tot bin. Hilf mir jetzt auch in dieser Dankbarkeit zu leben und dir zu vertrauen und auch aus dieser Situation zu lernen und nicht einfach da zu sitzen und zu sagen, warum ist das überhaupt so? Das ist voll unfair. Den anderen geht es besser als mir. Und dann sehen wir auch, wie es ausgeht in den verbleibenden Versen ab Vers 39. Ihr aber Haus Israel, so spricht der Herr, Herr, geht doch hin, dient ein jeder seinen Götzen. Aber nachher solltet ihr wirklich nicht auf mich hören? Dann werdet ihr meinen heiligen Namen nicht mehr entweihen mit euren Gaben und mit euren Götzen. Denn auf meinem heiligen Berg, auf dem hohen Berg Israel, spricht der Herr, Herr, dort wird mir das ganze Haus Israel insgesamt dienen im Land. Dort werde ich sie wohlgefällig annehmen und dort werde ich eure Hebopfer einfordern und die Erstlinge eurer Geschenke. All eure heiligen Gaben, beim wohlgefälligen Geruch eurer Opfer, werde ich euch wohlgefällig annehmen, wenn ich euch aus den Völkern herausführe und euch aus den Ländern sammle, in die ihr zerstreut worden seid, und ich mich an euch als heilig erweise vor den Augen der Nationen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich euch in das Land bringe, in das Land, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, es euren Vätern zu geben. Und ihr werdet dort an eure Wege und an all eure Taten denken, mit denen ihr euch unrein gemacht habt. Und ihr werdet an euch selbst Ekel empfinden, wegen all eurer bösen Taten, die ihr begangen habt. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mit euch handle um meines Namens willen und nicht nach euren bösen Wegen und nach euren verderbenbringenden Taten. Haus Israel, spricht der Herr, Herr. Gott wird einen Überrest lassen und sie werden zurückkehren. Und wir können das schon sehen, wie auch jetzt nach 2000 Jahren Israel wieder zurück in ihrem Land ist. Aber dann wird auch der Herr wiederkommen, als König über sein Volk regieren. Und sie werden ihm willig folgen. Sie werden die Erfüllung sehen, wie er all dieses gewirkt hat. Und wenn das alles geschehen ist, dann werden sie ihn sehen und werden ihre Taten bereuen. Wir hatten hier gelesen Vers 43. Ihr werdet dort an eure Wege und all eure Taten denken, mit denen ihr euch unrein gemacht habt. Und ihr werdet an euch selbst Ekel empfinden, wegen all der bösen Taten, die ihr begangen habt. Oder nach Sacharja 12, Vers 10. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Sie werden erkennen, wir haben das, was Gott Gutes für uns vorgesehen hat. Wir haben es so lange abgelehnt. Wir haben es so lange ignoriert. Und es wird zur Buße kommen. Es wird zur Umkehr kommen. Es wird zur Trauer kommen. Wenn wir in Gottes Gegenwart sein werden, wenn wir ihn sehen, für wie er ist, wie werden wir dann vor ihm stehen können? Wird er auch sagen, ich habe euch doch meine Ordnung gegeben, euch zum Segen, was habt ihr damit gemacht? Und keiner von uns ist vollkommen, aber können wir sagen, Herr, mit deiner Gnade, du hast verändert und ich bin dem Weg gefolgt, den du in deinem Wort beschreibst. Denn dann war es ja auch am Ende so, dass der Herr an ihnen handelt, nicht nach ihrem bösen Weg, nicht nach ihrem Verderben, sondern nach seiner Gnade. Und das dürfen auch wir erwarten, weil Gott es zugesagt hat, weil er so ein gnädiger Gott ist, dass er uns nicht tut nach dem, was wir verdient haben, sondern wenn wir umkehren, wenn wir zu ihm kommen, dass er bereit ist zu vergeben, uns wieder aufzunehmen. Natürlich, all diese Beschreibungen waren an Israel gegeben. Aber auch im Neuen Testament sehen wir, dass Gott uns zur Buße leiten möchte, dass er sagt, schaut her, ihr seid diesen Weg gegangen, jetzt kehrt doch um und wandelt mit mir. Wir lesen Apostelgeschichte 17, Vers 30 und 31. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Und, egal was vorher war, es gibt einen Ausweg. Gott hat die Gnade angeboten, er hat es bewiesen, dem Christus für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist. Wie schaut es bei dir aus? Vertraust du Gottes Zusagen? Nimmst du sie in Anspruch? Oder sagst du, ja, im Gottesdienst höre ich mir das gerne an, aber dann würde ich gerne schon selber entscheiden, wie es weitergeht. Und sag, ich habe das doch aufgelistet. All das ist immer und immer und immer wieder passiert, weil ich die Anordnung, die Anweisung gegeben habe, damit der Mensch, der danach handelt, lebt, damit er Segen hat. Aber sie wollten nicht hören. Willst du hören? Zeigt sich das in deinem Leben, dass du sagst, Herr, ich erkenne, das ist, was du von mir möchtest und ich werde dir vertrauen. Es soll sich in meinem Leben zeigen. Es soll nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern ich möchte das tun, was du sagst, unabhängig davon, was alle anderen machen. Vielleicht kann ich die Gesellschaft nicht ändern, aber ich kann Gott erlauben, mich zu ändern, damit ich nicht zu den Widerspenstigen gehöre, sondern zu denen, die Gottes Wort beherzigen. Lass uns beten.